Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom. Heute geht es um die Dürre. Jetzt fragen Sie sich sicher, will er jetzt uns etwas von der Meteorologie noch erzählen? Nein, sondern die große Dürre und was es mit der Theologie zu tun hat. Seit gute 3 Jahren stecken wir voll drinnen in der Dürre. Und dieses Jahr ist es ja noch extremer geworden. Nun, ich werde zeigen oder versuchen aufzeigen, was die Bibel dazu sagt und die Wiederkunft des Herrn, warum das alles beide hat, zusammen zu tun. Beginnen werde ich aus dem Heiligen Evangelium nach Jeremia, Kapitel 14, Vers 1. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Das Wort des Herrn erging an Jeremia wegen der großen Dürre. Juda ist ausgedörrt, seine Tore verfallen, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Klageschreie steigt empor. Die Vornamen schicken ihre Diener nach Wasser. Sie kommen zu den Brunnen, finden aber kein Wasser. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Sie sind bestürzt und enttäuscht und verhüllen ihr Haupt. Die Bauern sind nach dem Ackerboden besorgt, denn es fiel kein Regen im Land. Sie sind bestürzt und verhüllen ihr Haupt. Selbst die Kirschkuh im Feld lässt ihr Junges im Stich, weil kein Grün mehr da ist. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen. Sie schnappen nach Luft wie Schakale. Ihre Augen erlöschen, denn nirgends ist Gras. Unsere Sünden klagen uns an, doch um deines Namens willen handle, o Herr. Ja, zahlreich sind unsere Vergehen. Gegen dich haben wir gesündigt. Als Abfall vom Glauben bezeichnen wir einen Zeitraum, da die göttliche Vollmacht nicht auf der Erde vorhanden ist. Nachdem Jesu auferstanden und in den Himmel aufgestiegen war, war seinen Jüngern bewusst, dass er eines Tages, wie er dies ja gesagt hatte, wiederkehren werde. Der Apostel Paulus verkündete jedoch, dass die Kirche, die Jesus gegründet hatte, vor dem Kommen Christi vom Glauben abfallen werde. Lasst euch durch niemanden und auf keine Weise täuschen, denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3 steht: Lasst euch durch niemand und auf keine Weise täuschen. Eben wie gesagt, denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch, der gesetzwidrig erscheinen, der Sohn des Verderbens. Der Abfall vom Glauben trug sich in den Jahrhunderten nach dem Tod der ursprünglichen Apostel zu. Nun kommen wir zu den 7 Plagen. Es gibt auch 10 Plagen, aber die 7 Plagen sind wohl bekannter. Schlimme Geschwüre an denjenigen Menschen, die das Zeichen des Tieres tragen. Meerwasser wird zu Blut und Tod aller Meereslebewesen. Flüsse und Quellen werden zu Blut. Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze. Reich des Tieres wird verfinstert. Austrocknung des Stromes Euphrat. Größtes Erdbeben seit Menschengedenken vernichtet alle Insel und Berge. Große Hagel fällt auf der Erde hernieder. Nun zum Punkt 1. Das Auftreten von Krieg, Hungersnot und Erdbeben. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 6 besagt, heißt es, ihr werdet hören Kriege und Geschreie von Kriegen. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum Ersten als geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk wieder, das andere und ein Königreich gegen das andere, und werden seine Pestilenz und heuere Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Die Katastrophen, die sich in den letzten Jahren auf der ganzen Welt ereignet haben, sind immer schlimmer und schlimmer geworden. Und zum Entsetzen der Menschen treten Erdbeben, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände, Hungersnöte und Krankheitsausbrüche häufig auf und sind weit verbreitet. Die Welt befindet sich in einem unbeständigen und turbulenten Zustand. Und Krieg, Gewalttaten, regionale Konflikte und Terroranschläge kommen häufig vor und weiten sich weiter aus. Als Beispiel, im April 2015 entdeckten beispielsweise 16 US-Bundesstaaten, dass sie das Vogelgrippevirus aufwiesen, und Experten gaben an, dass dies der schlimmste Ausbruch der Vogelgrippe in den USA seit 30 Jahren war. Am 25. April 2015 kam es in Zentralnepal zu einem Erdbeben mit einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala, bei dem rund 9.000 Menschen ums Leben kamen und 22.000 Menschen verletzt wurden. Dies war die größte Naturkatastrophe, die Nepal seit über 18 Jahren traf. Im November des gleichen Jahres 2015 bis Juli 2016 erlebten Paris, Brüssel und Nizza mehrere Terroranschläge, bei denen mindestens 200 Menschen starben und mehr als 700 verletzt wurden. Im April 2016 erlebte Indien die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, wodurch mehr als 300 Millionen Menschen Schwierigkeiten hatten, genügend Wasser zum Trinken zu finden. Vom 4. bis zum 6. Februar 2017 entstand an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan aufgrund von heftigen Schneefällen eine Reihe von Lawinen, durch die mehr als 100 Menschen starben und 2617 Familien betroffen waren. Insgesamt also 15.702 Menschen. Beim Tagesanbruch des 1. April 2017 trafen Überschwemmungen und Erdrutsche, die durch starken Regen verursacht wurden. Macau, Kolumbien. Dabei wurden mindestens 316 Menschen getötet und 332 verletzt. Und 103 Menschen wurden vermisst. Dies war die dritte wetterbedingte Katastrophe in Kolumbiens Geschichte und gilt als die schlimmste Katastrophe, die Macau je getroffen hat. Es ist gerade die Häufigkeit dieser Katastrophe, die als Mahnung von Gott an die Menschheit dient. Und an ihnen kommen, können wir erkennen, dass sich diese biblische Prophezeiung längst erfüllt hat und in der Herr wiederkommen ist. Man kann hier noch aufzählen, eben die Corona-Pandemie oder auch in Deutschland vor 2 Jahren, wo es eine schlimme Überschwemmung gab. Auch andere Sachen, wie jetzt der Krieg in Ukraine oder auch weltweite Weltkrisen und Finanzkrisen oder eben jetzt auch die große Dürre. Machen wir hier nun eine Musikpause. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der Gläubigen wird erkalten. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 12 heißt es: Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. In der Welt der Religion nimmt die Ungerechtigkeit zu. Und sie ist jetzt ohne das Wirken des Heiligen Geistes und die Gegenwart Gottes. Auch wenn es den Anschein hat, dass einige einen leidenschaftlichen Glauben haben, gehen sie immer noch den weltlichen Weg. Das Begehren von Reichtum ist unter Gläubigen weit verbreitet. Einige verkaufen in ihren Kirchen Waren aller Art, andere werden Geschäftsleute und einige betreiben Fabriken und beschäftigen sich damit, Geld zu verdienen. Sie denken nicht daran, für den Herrn zu arbeiten, und sie leben verfangen in weltlichen Verstrickungen. Wenn Pastoren oder Priester und Älteste predigen, konzentrieren sie sich nur darauf, biblische Wissen und theologische Theorien zu erklären, anstatt die Worte des Herrn zu predigen. Sie bezeugen nicht den Herrn und verherrlichen nicht den Herrn, und sie leiten die Gläubigen nicht dazu an, sich darum zu bemühen, den Willen des Herrn zu verstehen. Sie führen sie, ihre Zuhörer, letztendlich in biblischem Wissen und ihre Herde entfernt sich immer weiter von Gott. Einige Priester, Pastoren und Ältesten weit eifern miteinander und lassen sich auf neidischen Auseinandersetzungen an, so sehr, dass sie sogar Klicken bilden, sich in verschiedenen Gruppierungen und Banden aufspalten, Opfergaben stehlen, sexuelles Verhalten begehen und ganz und gar keine gottesfürchtigen Herzen haben. Diese Ungerechtigkeit finden nun immer mehr in der Welt der Religionen statt und die Kirchen werden immer verlassener. Diese Dinge lassen uns unverweillich an das Ende des Zeitalters des Gesetzes denken, als der Tempel, der zuvor mit dem Herrlichkeit Jehovas erfüllt war, verlassen schien. Die Priester armselige Opfer brachten und der Tempel zu einem Marktplatz wurde. Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen den heutigen Kirchen und den Tempel am Ende des Zeitalters des Gesetzes? Daraus können wir erkennen, dass diese biblische Prophezeiung vollständig erfüllt worden ist und dass der Herr wiedergekehrt ist. Nun zum nächsten Punkt, das Erscheinen falscher Christen und Propheten. Im Markus Evangelium Kapitel 13, Vers 6 heißt es, dass der Herr Jesus sagte, als die Jünger den Herrn Jesus fragten, welche Vorzeichen für seine Wiederkunft in den letzten Tagen vorhanden sein würden. Da sagte er, denn es werden viele kommen, unter meinen Namen zu sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Und im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 24 ist aufgezeichnet, denn es werden falsche Christen und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Das verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Der Herr Jesus prophezeite, dass, wenn er in den letzten Tagen wiederkehren würde, falsche Christen und falsche Propheten erscheinen würden. In den letzten Jahren sind in vielen Ländern und die Welt nach und nach falsche Christen und falsche Propheten erschienen. Sie nennen sich Christus und versuchen nicht nur, sich mit dem Namen Jesu auszugeben, sondern sie versuchen auch die Zeichen und Wunder des Herrn Jesus nachzuahmen, die Kranken zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. An dem Erscheinen so viele falsche Christi können wir erkennen, dass sich die Prophezeiung bezüglich der Wiederkehr des Herrn Jesus erfüllt hat. Denn wenn falsche Christi erscheinen, ist der wahre Christus tatsächlich schon gekommen. Zu diesem Zeitpunkt sollten wir daher noch mehr die Initiative ergreifen und die Erscheinung des Wirken Gottes ausfindig machen. Vielleicht sagen einige Brüder und Schwestern, nun sind so viele falsche Christi und falsche Propheten erschienen. Wenn wir die Initiative ergreifen, um zu suchen und zu erforschen, was sollen wir tun, wenn wir verführt werden? Wenn wir jedoch nicht das Erscheinen und Wirken des Wirken Gottes suchen und erforschen, weil wir Angst davor haben, verführt zu werden, würden wir nicht wissen, dass der Herr wiedergekehrt ist, und würde das nicht noch wahrscheinlicher dazu führen, dass wir verlassen werden? Würden wir nicht aufhören zu essen, weil wir Angst haben zu ersticken und weil versäumen, um ein bisschen zu retten? Daraus können wir erkennen, dass es töricht ist, aus Angst hervor verführt zu werden, gegenüber allen, die das Kommen des Herrn predigen, die Einstellung anzunehmen, nicht zu hören, nicht zu sehen und nicht zu berühren. Wenn wir die Wiederkehr des Herrn Jesus willkommen heißen wollen, ist es wesentlich, der Unterschied zwischen falschen Christi und dem wahren Christus erkennen zu können. Nur so können wir den Herrn willkommen heißen und nicht verführt werden. Was sind also die Merkmale eines falschen Christus? Der Herr Jesus sagte, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Aus den Worten des Herrn können wir erkennen, dass die Hauptmerkmale falscher Christi folgende sind. Sie können nur einige falsche Zeichen und Wunder vollbringen und Irrtümer predigen, die wahren erscheinen, aber tatsächlich falsch sind, um die Menschen zu verführen. Sie sind völlig unfähig, irgendeine Wahrheit auszusprechen. Und das Problem der Menschheit des Sündigens und des Bekennens zu lösen. Und sie können die Menschheit nicht vor ihrer eigenen Verderbtheit retten. Dies liegt daran, das Wesen falscher Christi, das Wesen extremer, frevelhafter, böser Geister ist und dass ihnen die Wahrheit völlig fehlt. Nur die Wahrheit ausdrücken, uns den Weg zeigen und uns den Leben versorgen. Alle, die nicht die Wahrheit ausdrücken können, um uns zu versorgen und nur einige einfache Zeichen und Wunder zeigen können, sind falsche Christi. Dies ist das grundlegende Prinzip, wie man falsche Christi von wahrem Christus unterscheiden kann. Mit den Worten des Herrn als unsere Grundlage müssen wir uns keine Sorge darüber machen, verführt zu werden. Hinsichtlich dessen, wie man gezielt zwischen falschen Christi und dem wahren Christus unterscheiden kann, seht euch diesen wunderbaren Filmausschnitt an. Und es ist aus dem Film, wenn man den wahren Christus von falschen Christi unterscheidet. Aus den obigen Tatsachen können wir erkennen, dass alle Prophezeiungen bezüglich der Wiederkehr des Herrn Jesus erfüllt worden sind. Der Herr ist wiedergekehrt, beziehungsweise wird wiederkehren. Viele Menschen werden jedoch sicherlich fragen, wenn der Herr wiedergekehrt ist, warum haben wir ihn nicht schon willkommen geheißen? Habt ihr jemals daran gedacht, dass etwas falsch daran sein könnte, wie wir die Wiederkehr des Herrn Jesus willkommen heißen? Wenn es um die Wiederkehr des Herrn Jesus geht, machen viele Menschen den Schutz vor falschen Christi zu ihren obersten Priorität. Sie klammern sich an ihre Vorstellung und Einbildung und glauben, dass alle, die von der Wiederkunft des Herrn zeugen, falsch sind. Und sie achten nicht darauf, wie sie eine kluge Jungfrau sein und Gottes Stimme hören können. Einige Menschen konzentrieren sich auf das Beobachten und Warten, das Festhalten an den Namen des Herrn Jesus und das Einhalten seines Weges. Dies ist jedoch nur passives Warten, und sie ergreifen niemals die Initiative und gehen hin, um zu suchen und zu erforschen. Und sie achten nicht darauf, die Stimme des Herrn zu hören. Wie können wir den Herrn willkommen heißen, indem wir auf diese Weise praktizieren? Der Herr Jesus sagte, denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir. Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Lukas Evangelium, Kapitel 11, Vers 9. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig, die reines Herz sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 3 und 8. Der Herr ist treu, und so lange wir ein suchendes Herz hegen, proaktiv das Erscheinen und das Wirken des Herrn in den letzten Tagen erforschen, ernsthaft der Stimme des Herrn zuhören und schauen, ob dieser Weg einen Ausdruck der Wahrheit hat und ob er uns mit dem Leben versorgen kann oder nicht, dann wird der Herr uns sicher dazu führen, seine Wiederkunft zu erkennen. Machen wir hier eine kurze Musikpause. Nun kommen wir zum Wiederkunft Christi auf Erden, auch anders gesagt Parousie. Was bedeutet dieses Wort? Parousie bedeutet wörtlich dabei sein oder daneben sein. In der hellenistischen Philosophie beschreibt das Wort ursprünglich das wirksame Gegenwärtigsein von Gottheit und Herrschen. Plato bezeichnet damit die Anwesenheit bzw. Gegenwart der Ideen in den Dingen. In der Bibel und im Christentum wird die endzeitliche Wiederkunft Jesu, Adventus Domini, also auf Lateinisch Ankunft des Herrn, als Parousie bezeichnet. Das Wort Parousia ist 24 Mal in den neutestamentlichen griechischen Schriften belegt. Als Parousie-Verzögerung wird in der christlichen Theologie das Ausbleiben der Wiederkunft Christi bezeichnet. Sie wird in mehreren Schriften des Neuen Testaments thematisiert und auf verschiedene Weise gedeutet. Jesu wiederkehrt auf Erden. Gott sandte den ersten Apostel Christi Engel, die ihnen kundtaten. Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zu Himmel gehen sehen. Aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 11. Und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zu Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihm habt zu Himmel gehen sehen. Eines Tages wird der Erretter in Macht und Herrlichkeit zurückkehren und Anspruch auf sein Reich erheben und alle Menschen richten. Dieser Tag wird das zweite Kommen Christi genannt. Seither verkünden Propheten dieses Kommen. Zacharia prophezeite etwa im Alten Testament davon, dass an diesem Tag der Herr sein werde über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Zacharia Kapitel 14, Vers 9. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Der genaue Zeitpunkt des zweiten Kommens Jesu ist niemand bekannt. Jesus selbst hat ja gesagt, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, sondern nur der Vater. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, Vers 36. Wir wissen allerdings doch durch Propheten, dass die Wiederkehr Jesu den Höhepunkt in Gottes Plan darstellt und wieder wunderbar für jenen sein wird, die ihn erwarten. Aus dem Philipper Kapitel 2, Vers 10 und 11 steht, damit alle ihr Knie beugen vor dem Herrn Jesu und jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Gott, der Herr, wird die Tränen von jener Gesicht abwischen. Jesaja Kapitel 25, 8 steht, er beseitigte den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jenem Gesicht. Auf der ganzen Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. Und die Rechtschaffenden sollen damit ihren ewigen Lohn erhalten. Machen wir hier nun noch eine letzte Musikpause.
lass mich nicht zugrunde gehen. Mach du deinem Namen Ehre und lass mich Vergebung sehen. Rette und bewahre mich, leite mich auf deinen Wegen, schütz vor meinen Feinden mich, sieh und fühl doch all mein Elend.
Was sagt die Heilige Katholische Kirche zu diesem Ganzen? Die Katholische Kirche stellt in ihrem Katechismus aus dem Jahr 2003, lateinisch aus dem Vatikan 1997, ausdrücklich den Zusammenhang zwischen Parousie und letztem Gericht her. Ich zitiere: Das letzte Gericht wird bei der herrlichen Wiederkunft Christi stattfinden. Zitat Ende. Alle Menschen, die lebend und die Toten, werden durch Jesus Christus gerichtet. Diejenigen, die ohne Reue im Zustand der Todsünde gestorben sind, werden am jüngsten Tag zusammen mit dem von Gott abgefallenen Engeln zur ewigen Strafe in der Hölle verurteilt. Genaue Aussagen über die Beschaffenheit dieser Strafe vermeidet die Kirche und warnt seit dem Konzil von Trient ausdrücklich vor extremen Darstellungen. Der katholische Katechismus betont zu einem, ich zitiere, niemand wird von Gott dazu hervorbestimmt, die Hölle zu kommen. Zitat Ende. Zu anderen lehrt die Kirche ausdrücklich, die Kirche betet darum, dass niemand verloren geht. Das Weltall wird aber nach christlicher Überzeugung schließlich vollendet oder auch neu geschaffen. Und die Christen, die ihre aus der zeitlichen Existenz verbliebenen Sündenstrafen verbüßt haben, werden sich mit Gott in mystischer Weise vereinigen. Sie werden von Angesicht zu Angesicht schauen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12 steht: Jetzt schauen wir in ein Spiegel und sehen nur rätselhaft Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. In dieser Gemeinschaft wird mit der Dreieinigkeit, den Engeln und den Heiligen, werden sie sich dann für immer an der erlösten Welt erfreuen. Ich zitiere: Das letzte Gericht wird zeigen, dass die Gerechtigkeit Gottes über alle Ungerechtigkeit, die von den Geschöpfen ausgeübt wurden, siegt und dass seine Liebe stärker ist als der Tod. Deshalb, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, müssen wir auch aufpassen, wie wir leben, denn der Teufel ist um uns. Auch der Teufel wird seine Krallen hineinsetzen, aber durch das ein gerechtiges Leben, durch die Beichte, durch den sonntagigen Messebesuch, alles das wird uns helfen, weiter in Gerechtigkeit zu leben. Deshalb nehmt die Bibel zur Hand, betet und wenn ihr nicht weiter wisst, geht zu einem Priester. Nun machen wir hier eine Musikpause und dann kommt später noch die Sendung Theologiestunde.